Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Diesmal im Mittelpunkt aus dem 5. Buch Mose, die Kapitel 23 und 24. Die Situation grundsätzlich ist immer noch dieselbe wie am Anfang des 5. Mosebuches. Immer noch ist Mose am Reden. Er steht vor dem Volk Israel und macht seinen Leuten Mut, endlich das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Die Generation der Väter und Großväter hatte sich das nicht getraut, aus Angst vor den fremden Völkern in Kanaan. Zugleich liegt ein Hauch von Abschied in der Luft. Mose weiß, dass er selbst das verheißene Land nicht erreichen wird. Schon bald wird er seine Aufgabe als Anführer des Volkes an Josua übergeben und friedlich im Alter von immerhin 120 Jahren aus dem Leben scheiden. Bereits in der letzten Sendung bin ich auf die beiden ersten Verse von Kapitel 23 eingegangen. Sie haben mit der sexuellen Begierde des Menschen zu tun, und in Vers 2 wurde in dieser Hinsicht sogar ein Ausschlusskriterium genannt für die Zugehörigkeit zur alttestamentlichen Gemeinde des Gottesvolkes. Der erste Vers gehört wohl inhaltlich noch zu den Schutzvorschriften für Frauen, die im Kapitel davor zu finden sind. Vermutlich ist diese letzte Schutzvorschrift erst bei der späteren Kapiteleinteilung der Bibel irrtümlich dem 23. Kapitel zugeordnet worden. Diese Vorschrift lautet: Niemand soll seines Vaters Frau nehmen und aufdecken seines Vaters Decke. Dieser Vers stellt klar, grundsätzlich, aber wahrscheinlich auch nach dem Tod des Vaters, sollte ein Sohn die Finger von dessen Frau lassen und eine eigene Familie gründen. Die Unverletzlichkeit der Ehe sollte in jedem Fall bewahrt bleiben. Mit Vers 2 beginnt ein neuer Abschnitt, der mit Vers 9 endet und den man leicht daran erkennen kann, dass es mehrmals darin heißt: Diese und jene Personengruppe soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Die erste Personengruppe wird in Vers 2 genannt. Kein Entmannter oder Verschnittener soll in die Gemeinde des Herrn kommen. Wie bereits am Ende der letzten Sendung erwähnt, könnte sich diese Regel gegen eine unerwünschte Form der Askese gerichtet haben. Männer, die sich aus falsch verstandener Gottergebenheit unfruchtbar machen ließen, sollten nicht zur Gemeinde dazugehören. Diese von mir vertretene Deutung des Verses ist allerdings umstritten. So halten es manche Bibelausleger auch für möglich, dass in Vers 2 eine Verstümmelung gemeint sein könnte, die einem Mann während einer Gefangenschaft im Ausland zugefügt wurde. Ich komme nun zu Vers 3. Es soll auch kein Mischling in die Gemeinde des Herrn kommen. Auch seine Nachkommenschaft bis ins 10. Glied soll nicht in die Gemeinde des Herrn kommen. Wenn heutzutage eine solche Vorschrift in Kraft treten würde, hätte man in vielen zivilisierten Ländern gute Aussichten, sie mit einer Klage vor Gericht zu Fall zu bringen. Denn Vers 3 bedeutet nichts anderes, als dass ein Mann, dessen Vater oder Mutter nicht zum Volk Israel dazugehörte, der also ein Mischling war, nicht in die Gemeinde des Herrn kommen durfte. Aber was bedeutete das eigentlich im Klartext, nicht in die Gemeinde des Herrn kommen zu dürfen? Wahrscheinlich war diesen Männern lediglich die Teilnahme an den Opfergottesdiensten nicht erlaubt. Statt darüber nachzugrübeln, wie eine solche Vorschrift mit unserem heutigen Gerechtigkeitsempfinden in Einklang zu bringen ist, möchte ich lieber die Frage stellen, ob es dazu eine neutestamentliche Parallele gibt. Ich meine, die gibt es. Wie oft bekommt man zu hören, wir sind alle Gottes Kinder. Doch wenn man nachfragt, was die Betreffenden damit meinen, heißt es meistens nur, na ja, wir sind doch alle seine Geschöpfe. Das ist tatsächlich richtig, aber Kinder Gottes sind wir deshalb noch lange nicht. Eher gleichen wir diesen Mischlingen, die in Vers 3 genannt werden. Unsere verwandtschaftliche Abstammung von Gott, wenn ich es einmal so ausdrücken darf, ist nicht so geradlinig, wie wir es gerne hätten. Ja, manch einer ist in diesem Sinne vielleicht nur noch um fünf Ecken herum mit Gott verwandt. Das musste vor rund 2000 Jahren auch ein sehr angesehener Pharisäer namens Nikodemus einsehen, ein gebildeter und sehr religiöser Mann. Jesus sagte zu ihm, es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Diese geistliche Neugeburt oder Wiedergeburt ist notwendig, um sich mit Recht als Kind Gottes bezeichnen zu können. Im ersten Kapitel des Johannesevangeliums heißt es dazu, die ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Ich bitte Sie herzlich, sich in einer ruhigen Stunde einmal zu überlegen, ob Ihre geistliche Verwandtschaftsbeziehung zu Gott wirklich geklärt ist. Gleichen Sie eher einem dieser Mischlinge im Volk Israel, die sich in bestimmten Fällen vom Heiligtum fernhalten mussten? Oder sind Sie durch eine geistliche Neugeburt zu einem Kind Gottes geworden? Ich zitiere noch einmal den entscheidenden Vers aus dem ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Er lautet, die ihn, Jesus, aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Ich kehre nun wieder zu unserem Bibeltext im fünften Buch Mose zurück. Es werden weitere Personengruppen genannt, die nicht, wie es dort wörtlich heißt, in die Gemeinde des Herrn kommen sollen. Hören Sie dazu die Verse 4 und 5. Die Ammoniter und Moabiter sollen nicht in die Gemeinde des Herrn kommen, auch nicht ihre Nachkommen bis ins zehnte Glied, sie sollen nie hineinkommen, weil sie euch nicht entgegenkamen mit Brot und Wasser auf dem Wege, als ihr aus Ägypten zogt, vielmehr gegen euch den Biliam dingten, den Sohn Beors aus Petor in Mesopotamien, dass er dich verfluchen sollte. Abgesehen von dieser Geschichte mit Biliam, die Sie im vierten Buch Mose, Kapitel 22 nachlesen können, waren die Ammoniter und Moabiter auch in anderer Hinsicht eine echte Gefahr für die Israeliten. Ihr Glaube an den Gott Baal übte eine gewisse Faszination auf die Israeliten aus. Archäologen haben viele recht handliche Baalsfiguren gefunden, die darauf hinweisen, wie sehr die Ammoniter und Moabiter in ihrem falschen Glauben gefangen waren. Jesus wurde übrigens einmal gefragt, woran man erkennen kann, dass jemand einen falschen Glauben verkündigt. Seine Antwort: An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Nach genau diesem Prinzip werden im fünften Buch Mose auch die Ammoniter und Moabiter beurteilt. Über sie heißt es in dem gerade vorgelesenen Vers 5, dass sie den Israeliten nicht mit Brot und Wasser, also gastfreundlich begegnet sind, als diese aus der ägyptischen Sklaverei in ihre Gegend kamen. Weiter ab Vers 6. Mose spricht zum Volk Israel, aber der Herr, dein Gott, wollte Biliam nicht hören und wandelte dir den Fluch in Segen um, weil dich der Herr, dein Gott, lieb hatte. Du sollst nie ihren Frieden noch ihr Bestes suchen, dein Leben lang. Das klingt ziemlich unbarmherzig, unterstreicht aber noch einmal, dass es hier nicht nur um Sympathie und Antipathie geht, auch nicht um menschliches Freund-Feind-Denken, sondern es geht um das geistliche Überleben des Volkes Israel. Wenn Israel vom Glauben abfallen würde, wäre das ein Sieg für den Teufel. Weiter ab Vers 8. Den Edomiter sollst du nicht verabscheuen, er ist dein Bruder. Den Ägypter sollst du auch nicht verabscheuen, denn du bist ein Fremdling in seinem Lande gewesen. Die Kinder, die sie im dritten Glied zeugen, dürfen in die Gemeinde des Herrn kommen. Sie erinnern sich vielleicht, die Edomiter stammen von Edom ab, und Edom ist ein anderer Name für Esau gewesen. Von seinem Zwillingsbruder Jakob stammten wiederum die Israeliten ab. Deshalb werden die Israeliten und die Edomiter in Vers 8 sozusagen als Brudervölker bezeichnet, die sich nicht gegenseitig verabscheuen sollen. Und obwohl Ägypten für die Israeliten zu einem Land wurde, in dem sie Sklavenarbeit leisten mussten, so hatte es dort für sie auch eine gute Zeit gegeben. Jakob und seine Familie hatten dort im Landstrich Gosen oder Goschen eine Zuflucht gefunden, als eine Hungersnot ihr Leben bedrohte. Mit Vers 10 beginnt ein neuer Abschnitt innerhalb von Kapitel 23. Darin geht es um die Reinhaltung des Heerlagers in der Zeit, während die israelitischen Männer gegen die Feinde im Land Kanaan kämpfen werden. Hören Sie dazu die Verse 10 bis 15. Mose fordert die Israeliten auf: Wenn du ausziehst gegen deine Feinde und ein Lager aufschlägst, so hüte dich vor allem Bösen. Wenn jemand unter dir ist, der nicht rein ist, weil ihm des Nachts etwas widerfahren ist, der soll hinaus vor das Lager gehen und nicht wieder hineinkommen, bis er vor dem Abend sich mit Wasser gewaschen hat. Und wenn die Sonne untergegangen ist, soll er wieder ins Lager gehen. Und du sollst draußen vor dem Lager einen Platz haben, wohin du zur Notdurft hinausgehst. Und du sollst eine Schaufel haben, und wenn du dich draußen setzen willst, sollst du damit graben, und wenn du gesessen hast, sollst du zuscharren, was von dir gegangen ist. Denn der Herr, dein Gott, zieht mit dir inmitten deines Lagers, um dich zu erretten und deine Feinde vor dir dahinzugeben. Darum soll dein Lager heilig sein, dass nichts Schändliches unter dir gesehen werde und er sich von dir wende. Soweit die Verse 10 bis 15. Wenn man bedenkt, wie leicht es in früheren Zeiten passieren konnte, dass einfache Hygienemängel eine ganze Truppe kampfunfähig machen konnten, dann wird verständlich, was diese überaus praktischen Anweisungen im 5. Buch Mose zu suchen haben. Interessanterweise waren es in späteren Zeiten häufig die Christen, die in Sachen Hygiene besonders vorbildlich und innovativ waren. Christliche Krankenschwestern und Diakonissen sowie Ärzte und Missionare haben durch ihr Wissen auf diesem Gebiet viele Menschenleben gerettet. Und im Idealfall haben sie nicht nur Reinlichkeit gepredigt, sondern haben auch davon gesprochen, wie ein Leben in Reinheit vor Gott aussieht. Um diesen zweiten Aspekt, um ein Leben in Reinheit vor Gott, geht es auch im nächsten Abschnitt unseres Bibeltextes. Die Verse 16 bis 26 haben allerdings wohl nicht das Heerlager der Israeliten im Blick, sondern das zivile Alltagsleben. Ich überspringe zwei Verse und beginne ab Vers 18. Dort heißt es: Es soll keine Tempeldirne sein unter den Töchtern Israel und kein Tempelhurer unter den Söhnen Israel. Du sollst keinen Hurenlohn noch Hundegeld in das Haus des Herrn deines Gottes bringen aus irgendeinem Gelübde, denn das ist dem Herrn deinem Gott beides ein Greuel. Heutzutage bekommt man oft zu hören, Geld stinkt nicht. Damit ist gemeint, dass man weder am Geruch noch am Aussehen feststellen kann, ob ein Geldbetrag ehrlich erwirtschaftet oder auf unredliche Weise verdient wurde. Deshalb sei es im Grunde gleichgültig, woher das Geld stammt. Gottes Sichtweise ist jedoch eine ganz andere. Auf das Geld von Tempeldirnen und Tempelhurern, also von Frauen und Männern, die sozusagen fremd gehen und auch anderen Göttern dienen, legt er keinen Wert. Der Begriff Hundegeld in Vers 19 bezeichnet möglicherweise ganz allgemein den Erlös aus unsauberen Geschäften. Weiter ab Vers 20. Du sollst von deinem Bruder nicht Zinsen nehmen, weder für Geld noch für Speise noch für alles, wofür man Zinsen nehmen kann. Von dem Ausländer darfst du Zinsen nehmen, aber nicht von deinem Bruder, auf dass dich der Herr dein Gott segne in allem, was du unternimmst in dem Lande, dahin du kommst, es einzunehmen. Dem Nächsten zu helfen, ihm etwas auszuleihen, und sei es auch mal Geld, sollte unter den Israeliten also eine Selbstverständlichkeit sein. Deshalb wurde ihnen von Gott verboten, aus der Not des anderen Kapital zu schlagen. Weiter ab Vers 22. Wenn du dem Herrn, deinem Gott, ein Gelübde tust, so sollst du nicht zögern, es zu erfüllen, denn der Herr, dein Gott, wird's von dir fordern, und es wird Schuld auf dich fallen. Wenn du das Geloben unterlässt, so wird keine Schuld auf dich fallen. Aber was über deine Lippen gegangen ist, sollst du halten und danach tun, wie du dem Herrn, deinem Gott, freiwillig gelobt und mit deinem Munde geredet hast. Diese Anweisung sollte die Israeliten davor bewahren, leichtfertig irgendwelche Versprechungen zu machen, die dann doch nicht eingehalten werden. Denn wer immer wieder solche Gelübde ablegt, die später doch nicht eingelöst werden, der macht sich unglaubwürdig und er zeigt, dass er vor Gott keinen Respekt hat. Also, wenn man Gott etwas verspricht, dann soll man dieses Versprechen auch halten. Die Verse 25 und 26. Wenn du in deines nächsten Weinberg gehst, so darfst du Trauben essen nach deinem Wunsch, bis du satt bist. Aber du sollst nichts in dein Gefäß tun. Wenn du in das Kornfeld deines Nächsten gehst, so darfst du mit der Hand Ehren abrupfen, aber mit der Sichel sollst du nicht dreinfahren. Wer Hunger hatte, sollte sich also guten Gewissens bedienen können, wenn er durch einen Weinberg ging oder an einem Acker vorbeikam. Aber dem Besitzer einen bedeutenden Teil der Ernte wegzunehmen, das war nicht erlaubt. Die Frage, ob es an einem Sabbat erlaubt ist, ein paar Ehren auszuraufen und die Getreidekörner zu verspeisen, wurde übrigens mehr als 1000 Jahre später von einigen Pharisäern zu einer Riesensache aufgebauscht. Sie meinten, dass die Jesusjünger den Sabbat missachtet hätten, denn das Ehrenraufen sei als Erntearbeit anzusehen. Und am Sabbat sollte bekanntlich jede Arbeit ruhen. Unglaublich, wie die Pharisäer dieses freundliche Angebot aus dem 5. Buch Mose so verdrehten, dass beinahe eine Falle daraus wurde, in die man jederzeit hineintappen konnte. Doch Jesus ließ sich darauf nicht weiter ein, sondern verteidigte seine Jünger. Sie hatten nichts falsch gemacht. In unserem Bibeltext aus dem 5. Buch Mose erreichen wir nun Kapitel 24. Auch in diesem Kapitel geht es um den Bereich der persönlichen Frömmigkeit und um die vielfältigen Alltagsbeziehungen zwischen den Menschen. Es fällt auf, dass Gott in diesem Bereich wesentlich nachsichtiger ist, als wenn es um Belange des ganzen Volkes geht. Nachsichtig nicht in dem Sinne, dass er bei persönlichen Verfehlungen ein Auge zudrücken würde. Aber er gesteht den Menschen zu, Fehler zu machen und zeigt ihnen Wege auf, wie ihr Leben trotzdem gelingen kann. Ja, Gott ist gnädig. Und wenn wir einmal bewusst darauf achten, werden wir entdecken, dass er auch uns gegenüber immer wieder gnädig ist. Aus Kapitel 24 lese ich nun die Verse 1 bis 4. Hier geht es um die Ehescheidung. Mose spricht zu den Israeliten: Wenn jemand eine Frau zur Ehe nimmt und sie nicht Gnade findet vor seinen Augen, weil er etwas Schändliches an ihr gefunden hat, und er einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Hause entlässt, und wenn sie dann aus seinem Hause gegangen ist und hingeht und wird eines anderen Frau, und dieser andere Mann ihrer auch überdrüssig wird und einen Scheidebrief schreibt und ihr in die Hand gibt und sie aus seinem Hause entlässt, oder wenn dieser andere Mann stirbt, der sie sich zur Frau genommen hatte, so kann sie ihr erster Mann, der sie entließ, nicht wieder zur Frau nehmen, nachdem sie unrein geworden ist. Denn solches ist ein Greuel vor dem Herrn, damit du nicht Sünde über das Land bringst, das dir der Herr, dein Gott, zum Erbe gegeben hat. Soweit die Verse 1 bis 4. Nachdem ich vorhin angekündigt habe, dass Gott im persönlichen Leben der Menschen ganz besonders viel Gnade walten lässt, haben Sie vielleicht etwas anderes erwartet als diese doch etwas altertümlich klingenden Regeln zur Ehescheidung. Worin zeigt sich hier überhaupt Gottes Gnade? Nun, offenbar möchte er verhindern, dass eine Frau völlig schutzlos von einem Mann an den anderen sozusagen weitergereicht und zum Schluss wieder zum ursprünglichen Absender zurückgeschickt wird. Wenn es schon zu einer Ehescheidung kommt, soll sie mit Anstand und Würde durchgeführt werden. Trotzdem stellt sich für uns heute natürlich die Frage, warum Männer überhaupt so mit Frauen umgehen durften. Für einen Mann war es offenbar ein leichtes, sich von einer Frau zu trennen. Warum hat Gott in dieser Sache kein klares Verbot ausgesprochen? Das Matthäusevangelium berichtet, dass Jesus einmal mit genau dieser Frage konfrontiert wurde. In Matthäus 19 wird berichtet: Da fragten sie ihn, warum hat dann Mose geboten, ihr einen Scheidebrief zu geben und sich von ihr zu scheiden? Er sprach zu ihnen, Mose hat euch erlaubt, euch zu scheiden von euren Frauen, eures Herzens Härte wegen. Von Anfang an aber ist's nicht so gewesen. Ich aber sage euch, wer sich von seiner Frau scheidet, es sei denn wegen Ehebruchs und heiratet eine andere, der bricht die Ehe. Also, laut Jesus war Ehebruch der einzige Grund, der zu einer Scheidung führen durfte. Des Weiteren betont er, dass die Scheidung nur ein Zugeständnis an die Israeliten war, und zwar wegen ihres Herzens Härte. Ich glaube, dass auch Christen in der Lage sind, Gott manche Zugeständnisse abzuringen. Das heißt, er ist damit einverstanden, dass wir in bestimmten Situationen unseres Lebens nicht die beste, sondern nur die zweit- oder drittbeste Entscheidung treffen. Damit zeigt er uns, dass er unseren Willen respektiert und dass wir nicht fürchten müssen, allein deshalb aus seiner Gnade herauszufallen. Mir wurde schon so manches Mal von etwas strengeren Glaubensgeschwistern ans Herz gelegt, dass ich als Pastor eigentlich für mehr Zucht und Ordnung in der Gemeinde sorgen müsste. Aber muss ich das wirklich, sofern nicht bestimmte Grenzen überschritten werden? Reicht es nicht aus, dass ich meine Mitchristen der Gnade und Geduld Gottes anbefehle? Zum Themenbereich Ehe und Ehescheidung folgt in unserem Bibeltext abschließend Vers 5. Dort heißt es, wenn jemand sich kurz vorher eine Frau genommen hat, soll er nicht mit dem Heer ausziehen und man soll ihm nichts auferlegen. Er soll frei in seinem Hause sein ein Jahr lang, dass er fröhlich sei mit seiner Frau, die er genommen hat. Dieser Vers nimmt Bezug auf die besondere Situation, in der sich das Volk Israel kurz vor der Landnahme Kanaans befindet. Die Tatsache, dass ein frisch verheirateter Mann für ein Jahr vom Kriegsdienst befreit wurde, lässt erahnen, was für einen hohen Stellenwert Gott der Ehe beimisst. Aber auch der Lebensfreude. Die restlichen Verse von Kapitel 24 enthalten eine ganze Reihe von Anweisungen, die im Wesentlichen den Schutz der Schwachen und Armen zum Ziel hat. Ganz wichtig scheint mir Vers 7 zu sein. Dort heißt es, wenn jemand ergriffen wird, der von seinen Brüdern, den Israeliten, einen Menschen raubt und ihn gewalttätig behandelt oder ihn verkauft, solch ein Dieb soll sterben, dass du das Böse aus deiner Mitte wegtust. Dieser Vers richtet sich wohl gegen eine unerlaubte Form der Leibeigenschaft, die man im Grunde auch als Sklaverei bezeichnen könnte. Selbst dann, wenn sich ein Israelit so verschuldet hatte, dass er seine ganze Arbeitskraft dem Gläubiger zur Verfügung stellen musste, selbst dann durfte man ihn nicht seiner Würde berauben. Aus dem letzten Abschnitt von Kapitel 24, in dem es um die Rechte der Schwachen und Armen geht, möchte ich an dieser Stelle nur noch die Schlussverse 20 bis 22 vorlesen. Dort heißt es, wenn du deine Ölbäume geschüttelt hast, so sollst du nicht nachschütteln. Es soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen. Wenn du deinen Weinberg abgelesen hast, so sollst du nicht nachlesen. Es soll dem Fremdling, der Waise und der Witwe zufallen. Denn du sollst daran denken, dass du Knecht in Ägyptenland gewesen bist. Darum gebiete ich dir, dass du solches tust. Diese Verse zeigen, Gott behält auch diejenigen im Blick, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und er möchte, dass sich Menschen um sie kümmern, die sich um ihr täglich Brot keine Sorgen machen müssen. Das heißt, diejenigen, die genug haben, sollen etwas davon abgeben, damit Gottes Liebe auch im harten Alltag der Armen sichtbar wird. Auch in den nächsten beiden Sendungen möchte ich jeweils zwei Kapitel aus dem 5. Buch Mose auf einmal besprechen. Denn nicht jeder Vers und jede Anweisung machen es nötig, mit besonderen Erläuterungen darauf einzugehen. Vielmehr ist es mir wichtig, Ihnen einen groben Überblick über das gesamte 5. Buch Mose zu geben. Darüber hinaus geht es mir um den Sinn und den Zweck dieses biblischen Buches und um die Botschaft, die auch für Christen nicht unwesentlich ist. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sind. Dann stehen also die Kapitel 25 und 26 im Mittelpunkt.